Entschuldigt die zu Beginn vielleicht doch etwas persönliche oder zu persönliche Frage, aber wann hast du das letzte Mal geweint? Wann war dir zum letzten Mal zu weinen zumute? Wann hast du Tränen vergossen, Tränen in den Augen gehabt? Wusstet ihr, dass nach einer Hochrechnung allein in Deutschland täglich 1.084.800.000 Tränen geweint werden sollen? Und wenn man den Fachleuten glaubt, so wie ich das gelesen habe, wären das 40 Badewannen voller Tränen. Jeden Tag allein in Deutschland. 40 Badewannen voller Tränen. Tränen aus lauter Glück, Tränen aus Kummer, die Krokodilstränen auch mit dabei, Tränen aus reinstem Mitleid, aus Wut, aus Enttäuschung, aus Freude, aus Verzweiflung. Summa summarum 40 Badewannen voll Tränen jeden Tag in Deutschland. Ihr Lieben, in unserem Land wird ganz schön geweint. Manchmal ist auch wirklich zu weinen zumute, wenn man so die Dinge sieht, wie sie sich ergeben oder gestalten. Warum erzähle ich uns das? Nun, in unserem heutigen... Geht's wieder? Ja. In unserem heutigen Bibelwort aus Psalm 56 geht es auch um Tränen. Vergossen hat sie ein Mann. Man sage also nur nicht Männer lügen, wollte schon sagen, Männer lügen nicht. Männer. Ein anderes Thema. Genau. Männer weinen nicht, nicht? Das war früher, denke ich, so ist etwas gebrochen. Heutzutage stehen Männer auch so zu ihren Tränen. Man ist nicht mehr so der einsame Cowboy, der durchs Leben zieht, oder der Terminator oder der Mr. Coolness, den das alles cool und locker lässt, obwohl er innerlich zerfressen ist von irgendwelchen Dingen. Nein, wir Männer weinen heute auch, und das ist gut so. Aber kein geringerer als der König David lässt hier seinen Tränen freien Lauf. Man halte sich immer vor Augen, er ist der König von Israel, also er hat ein gewisses Standing und auch ein gewisses Amt, das er erfüllt. Das wäre so, wie wenn König Charles, wenn er weinen würde und es würde der Königshof zumindest mitbekommen, oder vielleicht bekommt es auch mit, ich weiß es nicht. Aber es ist schon etwas Bemerkenswertes, oder nicht, wenn einer so in solchen Ehren und so öffentlichkeitswirksam unterwegs ist, wenn er weint. Er schämt sich seiner Tränen nicht, ihm ist im wahrsten Sinne des Wortes zum Heulen zumute. Und warum und wieso? Da nimmt uns der Psalm 56 mit hinein. Ich lese uns die ersten Verse, bevor wir dann zu unserem Predigttext kommen. David schreibt: Gott, hab Erbarme mit mir, denn man stellt mir nach. Unaufhörlich werde ich bedrängt und angefeindet. Meine Feinde dringen ständig auf mich ein, viele Menschen kämpfen gegen mich. Doch, wenn ich auch Angst bekomme, so hoffe ich Gott auf dich. Also David ist in einer schwierigen Situation, wo Menschen ihm zusetzen, was ihn dann auch zu Tränen rührt, weil er mit der Situation so nicht klarkommt. Und doch ringt er sich schon mal durch und sagt: Gott, auf dich hoffe ich. Und deshalb auch das Thema heute: auf Gott bauen, auf Gott hoffe ich. Auf Gott bauen, wenn Tränen fließen. Wir haben jetzt so in den Sommerferien, immer wenn ich dran war, ein klein wenig unser Jahresmotto versucht, durch verschiedene Aspekte wieder aufzugreifen. Erinnert euch vielleicht: auf Gott bauen, wie kann ich da mit Enttäuschungen umgehen? Auf Gott bauen, wie kann man glaubwürdig leben in einer Welt, die so unglaubwürdig daherkommt und wo man sich sehnt, dass wenigstens die Christen glaubwürdig leben, authentisch leben. Und heute eben: auf Gott bauen, wenn Tränen fließen. Der König David ist schon ein bemerkenswerter Mensch, nicht nur von seinen Gaben her, sondern da weint er Tränen von Verzweiflung und dennoch ist da irgendwie Hoffnung. Auf Gott baue ich. Das sind Tränen aus tiefer Kummer und dennoch gesellt sich dazu die feste Zuversicht. Auf Gott baue ich. Das sind Tränen voller Schmerz, die sein Gesicht zeichnen und dennoch dieses Zutrauen: Gott, auf dich baue ich, auf dich hoffe ich. Vielleicht sagst du dir: ja, so wie David würde ich das auch gerne können. Oder: das konnte ich mal, aber im Grunde ist meine Lebenssituation so geworden, dass es mir schwerfällt, auf Gott zu hoffen, auf Gott neu zu bauen. Ich bin vielmehr eher von Gott enttäuscht, wie mein Leben so spielt und wie ich ihn erlebe. Und andere wüssten vielleicht oder wissen, wie viele Tränen sie im Geheimen schon vergossen haben und wollen wieder hoffen lernen. Und mein Gebet im Vorfeld dieser Woche war, in der Beschäftigung mit diesem Bibelwort, Herr, dass du es schenken mögest, dass jeder Einzelne, der heute Morgen hier ist oder zuschaut, der um seine Tränen weiß und der um Hoffnung ringt und neu auf dich bauen möchte, aber nicht genau weiß, wie das gehen kann, dass du, Herr, durch deinen Geist, durch diese Worte in seiner Tränensituation neue Hoffnung schenkst, sodass er wie David sagen kann, auf dich baue ich, auch wenn Tränen in meinem Leben fließen. Ich möchte mit der Predigt gleich vorneweg gesagt nicht auf die Tränendrüse drücken. Wenn es geschieht, meldet euch bitte. Ich möchte auch nicht nur, dass die Predigt für Heulsusen, obwohl sagt man das heute noch, darf man, ich weiß gar nicht, wo das Wort herkommt, aber jeder kennt es. Also es ist nicht für Leute gedacht, die nah am Wasser, nicht nur für Leute gedacht, die nah am Wasser gebaut sind, sondern ich habe nochmal nachgelesen, fand eine schöne Definition von Tränen oder was Tränen ausmachen. Tränen bestehen zu 1% aus Wasser. Und zu 99% aus Gefühlen, aus Emotionen und stehen für ein Ereignis, das dich bewegt, berührt und zu Tränen rührt. Tränen bestehen aus 1% Wasser, 99% Gefühle, Emotionen und für ein Ereignis, das dich zu Tränen rührt. Das können Tränen des Glücks sein, der Freude, aber eben auch Tränen des Schmerzes und des Leides. Wenn Tränen fließen, hat jemand poetisch gesagt, dann fängt die Seele an zu sprechen. Wenn Tränen fließen, fängt deine Seele an zu sprechen. Erleichtert sich dein Herz mit seinen Empfindungen und reinigt sich mitunter unser Geist. Tränen sind wertvoll und wichtig. Gut, dass Gott, der Schöpfer, uns ermöglicht hat. Und wie es David dabei ergangen ist und was wir für uns damit gewinnbringend rüberziehen können in unseren Alltag. Darum soll es heute Morgen gehen, wenn es heißt, auf Gott bauen, wenn Tränen fließen. Ein erstes Bild für heute Morgen. Auf Gott hoffe ich, sagt David. Und dann heißt es im Psalm 56, Vers 9, Gott sammelt meine Tränen in einem Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Wer kennt dieses Bibelwort denn schon? Ah, einige gehen doch hoch, jawohl, genau. Gott sammelt meine Tränen in einem Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. David ist in gewisser Weise, wie in diesem kleinen Bildchen hier vorne, das so darstellen soll, David ist in gewisser Weise gefangen. Nicht, dass er in einem Gefängnis sitzt, aber er ist in sich gefangen, in der Situation, die ihn zu Tränen führen. Bedrängt von seinen Feinden, haben wir vorhin gehört. Und da sitzt er also nun in sich gefangen mit der Situation. Tränen benetzen dein Gesicht. Er blickt nach oben und sagt, auf dich, Gott, baue ich. Er nimmt also Gott ins Zentrum. David hätte auch klagen können, in Selbstmitleid verfallen können und sagen können, warum, Gott, hast du das zugelassen? Weshalb gerade bei mir? Warum geht es den anderen gut und mir, dem König, geht es nicht gut? Womit habe ich das verdient, was mir widerfahren ist? Tränen der Verzweiflung, geeint aus der Not geboren, ja, aber keine Anklage gegen Gott in diesem Psalm 56, sondern Zuversicht trotz aller Not auf Gott baue ich. Wie sowas geht, dass die Hoffnung bei David nicht zu Schanden ging und wie er aus dieser Überzeugung kam, hat mit folgendem Wort zu tun. Bildreiche Sprache. Gott sammelt meine Tränen, sagt David, in einem Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Dieses Bild vom Krug hat mich einfach so nicht mehr losgelassen in diesem Psalm und habe ich so weiter ein bisschen verfolgt. Da ist also von einem Krug die Rede und von Gott, der zwei Sachen macht. Er zählt die Tränen von David. Also ich weiß nicht, wie viele Badewannen voll Tränen es jetzt beim David waren, aber David sagt, Gott zählt meine Tränen, das heißt, er hat jede einzelne irgendwie im Blickfeld und er sammelt sie. Nicht in der Badewanne, sondern David nimmt das Bild von einem Krug. Das heißt, keine Träne geht bei Gott verloren, keine Träne ist vergebens vergossen. Und Gott versteht die Sprache meiner Tränen. Wie gesagt, Tränen sind 1% Wasser, aber 99% Emotionen, Gefühle. Deine Herzenssprache, deine Seelensprache, was dein Geist bewegt. Ich möchte einen kurzen Gedankencut machen, bevor wir bei David weitermachen. Ich habe mir gesagt, ist es eigentlich nicht merkwürdig oder denkwürdig, dass jedes menschliche Leben im Grunde größtenteils mit Weinen beginnt und mit Weinen endet? Ist es nicht so? Jedes Neugeborene, das auf die Erde kommt, ich war jetzt bei 4 Geburten dabei, bei meinen eigenen Kindern, hat mit ein Stück weit Weinen begonnen. Freude bei den Eltern, aber Weinen bei dem kleinen Baby erstmal am Anfang. Kein einziges Kind lacht als erstes, das Lachen lernen wir später. Ich habe die Tage von einem unserer Gemeindemitglieder ein Bild bekommen, ich sage jetzt nicht den Namen, und zwar habe ich habe meine Freude ausgedrückt zu dem Baby, das gekommen ist, das dritte Kind in der Familie, und dann habe ich ein Bild zurückbekommen, wo der Kleine auch zu sehen ist und drumherum die anderen 2 Kinder und das Ehepaar. Und alle haben gelacht, nur nicht der Kleine, der geboren wurde. Der war so zerknauscht und so irgendwie grimmig geguckt, aber alle anderen haben gelacht, nicht? Dann dachte ich wieder, genauso ist es nicht. Das Leben beginnt auf dieser Erde oftmals erst mit einem Weinen, mit einem Zerknauschtsein. Das Lachen lernen wir dann. Ja, und wie ist es am Ende des Lebens? Ich habe noch keinen Menschen gewöhnlich lachend sterben sehen. Und Sterben geschieht gewöhnlich unter Tränen. Es wird viel geweint, wenn der Tod nach uns greift. Und das ist auch verständlich. Ja, und jetzt dazwischen. Dazwischen, zwischen Beginn des Lebens, wo geweint wird, Ende des Lebens, wo geweint wird. Und dazwischen ist unser ganzes Leben. Und da passieren all diese Dinge, diese tränenreichen Zeiten oder Momente, die unser Leben ausmachen und auch mitbestimmen. Des Glücks, aber auch eben der Trauer oder eben des Leides. Das sind eben diese vielen Dinge, die da passieren. Und wenn du dir sagst, das Weinen habe ich mir schon längst abgewöhnt, dann sind es doch die ungeweinten Tränen, die irgendwie eingefroren in deiner Seele sind. Tränen gehören zum Leben dazu und Tränen müssen beachtet und beobachtet werden. Und David stellt sich seinen Tränen und tut es in Beziehung zu Gott hin. Gott zählt und sammelt meine Tränen. Ihr Lieben, ich kann nicht anders als uns zu sagen, Gott hat ein besonderes Verhältnis, nicht nur zu den Tränen von David, sondern auch zu deinen Tränen und auch zu meinen Tränen. Zumal, wenn es heißt, er sammelt sie an einem Krug. Der Krug scheint hier wie so ein Bild zu sein für eine Sammelstätte, für ein Auffangbecken, für eine Abgabestation. Das hört sich so an, dass Gott großen Wert darauf legt, dass keine Träne abhanden kommt und dass unser Weinen bei ihm nicht übersehen wird und ignoriert wird. Und wenn wir das mal so vor Augen haben, mit was für einem Gott haben wir es hier wirklich zu tun und warum macht er das? Gott ist ein Schöpfergott, der kein emotionsloser Weltenherrscher ist. Der einfach sagt, ich habe dich mal geschaffen, auf die Erde geworfen und dann interessiert mich dein Lebenslauf nicht mehr. Er ist kein Schöpfergott, der die Erde aufgezogen hat und das Weltall wie eine Uhr und jetzt einfach Sekunde und Stunde und Tag und Jahr und Millionen Jahre einfach ablaufen lässt und ihn nicht mehr interessiert. Gott ist kein emotionsloser Weltenherrscher und Schöpfergott. Er ist ein Gott, der ein Herz hat, das für uns schlägt. Wir gehen ihm zu Herzen und er zerschneidet ihm auch das Herz. Wusstet ihr, dass das griechische Wort für Erbarmen oder Barmherzigkeit, dass es genau dieses Bild zugrunde hat? Jemand hat Erbarmen, wenn es ihm innerlich das Herz umdreht, wenn er die Situation des anderen sieht. Dass es ihm das Herz zerschneidet, dass es ihm das Herz auf links dreht. Das ist Erbarmen, Barmherzigkeit. Und Gott ist ein Erbarmer, Gott ist einer, der barmherzig mit uns umgeht. Es gibt eine kleine jüdische Legende. Und da wird Folgendes berichtet, als Adam und Eva aus dem Paradies gingen, oder sie mussten ja gehen, da habe Gott geweint. So steht es da in dieser jüdischen Legende. Ein Leben von Menschen jenseits von Eden in der unmittelbaren Gemeinschaft mit Gott selbst bringt Gott zum Weinen. Nun wissen wir alle, und wenn ihr heute Nachmittag den Schöpfungsbericht lest, dann werdet ihr sagen, wo hat denn da Gott geweint? In der Bibel steht es nicht, es steht in dieser jüdischen Legende, dass Gott geweint hat. Aber ihr Lieben, der Sohn Gottes, Jesus Christus, das steht in der Bibel, in den Evangelien, dass Jesus, der Sohn Gottes, geweint hat. Das ist keine Legende, sondern es wird real berichtet in den Evangelien. Er weinte zum Beispiel um die Menschen in Jerusalem. Jerusalem, seine Herzensstadt. Die Menschen dort lagen ihm auf dem Herzen. Weil sie so verstockt waren, weil sie nicht verstanden haben, verstehen wollten, wer er ist und was er ihnen zu bringen hat als Sohn Gottes. Er weinte um die Bewohner der Stadt, weil sie ihren Untergang heraufbeschwörten mit dem, wie sie lebten. Lukas 19, Vers 41. Wisst ihr, auch bei Jesus, dem Sohn Gottes, der wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war. Und bitte sagt jetzt nicht, ja, da hat ja nur der Mensch Jesus geweint. Der Sohn Gottes weint nicht. Nein, er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und wie sich das aufteilt beim Weinen, keine Ahnung. Aber Jesus hat als Mensch und zeitgleich als Sohn Gottes geweint. Das heißt, er kannte das auch, wenn ich das Bild nochmal gebrauchen darf. Die Tränen vom Sohn Gottes waren 1% Wasser, aber 99% Erbarmen, Emotionen und Gefühle, weil ein Ereignis oder weil Menschen ihn berührt haben und bewegt haben und das Herz auf links gedreht haben und er Erbarmen und Barmherzigkeit für sie empfand. So ist der Sohn Gottes, so ist Gott selbst. Gott selbst weint um uns. Wisst ihr, ich habe mich in der Vorbereitung in der Stille einmal gefragt, Herr, wie viele Tränen mögest du schon um mich geweint haben? Weil ich verstockt geworden bin, weil ich nicht mehr richtig auf dich gehört habe, weil durch Enttäuschung ich mich von dir innerlich entfernt habe. Wie viele Tränen magst du schon um mich geweint haben, überhaupt bis ich zum Glauben gekommen bin? Ich danke dir, dass du ein Gott bist, der um mich weint. Und dass du Barmherzigkeit hast, dass es dir das Herz auf links dreht, wenn die Gemeinschaft zwischen dir und mir, egal in welcher Konstellation es passiert ist, ob ich schuldig bin oder nicht, aber dass Gott das zu Herzen geht. Das stimmt tröstlich, weil Gott versteht die Sprache deines Weinens. Das stimmt zuversichtlich, weil Gottes Wort sagt uns an verschiedenen Stellen, ich lese euch mal vor, Jesaja 25, Vers 8, Gott der Herr wird einst die Tränen von unseren Angesichtern abwischen. Auch ein schönes Bild, oder? Wie eine Mutter, wenn ein Kind zu ihm kommt und heult, man nimmt es in den Arm, man nimmt ein Taschentuch und trocknet die Tränen ab oder macht sogar einfach nur mit den Händen. Aus dem Angesicht die Tränen abwischen. Psalm 126, Vers 5, die mit Tränen säen, werden bei Gott mit Freuden ernten. Es bleibt nicht bei den Tränen. Offenbarung ganz am Ende. Er wird ihnen alle Tränen abwischen. So steht es hier wortwörtlich. Und dann kommt, es wird kein Tod mehr sein, kein Leid, keine Klage, kein Schmerz. Was war, ist für immer vorbei. Es wird nur noch Tränen der Freude geben, aber nicht mehr Tränen des Leides und des Todes. Gott hat ein besonderes Verhältnis zu unseren Tränen. Aber jetzt zurück zu David. David wusste darum, und wir dürfen auch darum wissen, und David sagte, auf Gott hoffe ich, denn Gott sammelt meine Tränen in einem Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Und daraus hat er Hoffnung geschöpft und Zuversicht. Welch ein Trost. Ich habe mir überlegt, wie kann ich diesen Trost ein klein wenig greifbar machen, heute Morgen. Und ich habe etwas mitgebracht, was hier unten steht. Das ist so ein kleiner Tonkrug. Und habt ihr diese Woche diese Geschichte gelesen, dass ein junger Kerl, ich weiß gar nicht, wie alt er war, der hat so einen Tonkrug, der 3500 Jahre alt war, der kaputt gemacht. Ich weiß nicht wie, aber der war bestimmt sehr, sehr wertvoll. Dieser Tonkrug ist 4000 Jahre alt. Ich habe den extra liefern lassen aus dem antiken jüdischen Museum in Jerusalem. Nein, natürlich nicht. Der ist aus unserem Wohnzimmer. Aber ich möchte diesen Tonkrug hier stehen lassen. Wir feiern nachher auch noch das Abendmahl. Und wenn wir das Abendmahl feiern oder nach der Predigt das Lied singen, Gott trocknet meine Tränen von Johannes Falk, dann möchte ich euch einladen, dass ihr einfach den Blick mal auf Jesus im Abendmahl und auf diesen Tonkrug lenkt und Gott, mit Gott ins Gespräch kommt über eure Tränen und mit eure Emotionen, die dahinter sind, welche Ereignisse damit verbunden sind. Und dass ihr Gott dankt und sagt, Herr, du sammelst sie hier in diesem Krug und du zählst diese Tränen. Oder dass ihr eure Tränen hier einlegt. Einfach gedanklich, nicht? Werden wir das Abendmahl feiern. Um so ein klein wenig eine Brücke zu schlagen, auch in unserem Leben zu diesem Bibeltext. Aber es wäre noch ein zweiter Impuls, den wollen wir noch kurz miteinander anschauen. Auf Gott bauen, wenn Tränen fließen. Das nächste Bild weiterführen, schreibt dann David im Psalm 56, Vers 12. Und ich, auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht, was können mir Menschen tun? Und ihr habt es noch im Ohr, nicht? Das war ja genau die Einleitung von Psalm 56, dass Menschen ihm viel Negatives, Schlechtes getan haben und zugesetzt haben. Und hier sagt er, auf Gott hoffe ich, fürchte mich nicht. Was können mir Menschen letztlich schon tun? Bemerkenswerte Sichtweise, oder? Auf seine persönliche Situation. Wie bereits ausgeführt, David scheint wie gefangen, in der Menschenhand gefangen. Und da kann man sich mal schon fragen, was können wir Menschen tun? Und das wissen wir alle, das brauchen wir gar nicht groß ausführen. Was wir Menschen einander antun können, das kriegen wir jedes Jahr frei Haus geliefert durch die Medien. Das erleben wir in den Social Medias, vielleicht lebst du es in der Schule, in deiner Klasse, im Studium, unter deinen Kollegen, vielleicht am Arbeitsplatz. Durch WhatsApp-Nachrichten oder Instagram oder Twitter und wo wir alles überwegs sind. E-Mails. Und wir kriegen es frei Haus geliefert ins Fernsehen oder auf Netflix oder wo auch immer wir unsere Zeit verbringen. Der Mensch ist und bleibt des Menschen Wolf, so lautet ein Sprichwort eines Philosophen. Was können wir Menschen uns schon antun? Eine ganze, ganze Menge. Aber die Frage bei David findet die Antwort, ich hoffe auf Gott und ich werde nicht zuschanden. Denn was können mir Menschen schon tun? Ich werde an dieser Situation nicht zuschanden werden, weil ich auf Gott hoffe. Und auch wenn die Situation das hervorbringt, dass Tränen fließen, ich werde nicht zu Schanden werden, weil ich auf Gott baue. Das ist, wie David mit Gott unterwegs ist. Und ich glaube, vielleicht können wir da uns ein Stück weit auch neu orientieren an ihm und sagen, genau da möchte ich auch hinkommen. Ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde, so schwierig auch meine Situation ist, so reichlich meine Tränen sind. Weil ich auf dich, Gott, baue. Ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen in diesem Bild. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, dieses kleine Fenster hiervon, das seht ihr ein Kreuz in dem Bild. Diese Gitterstäbe, wie ein Fenster der Gefangenenzelle. Über dem Kopf von David hier ist es angebracht. David schaut hinauf, er sieht auch diese gekreuzten Gitterstäbe. Und wir schauen immer auf das Kreuz Jesu, nicht? Auch jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern. Und hat nicht gerade Jesus als Menschen, als Sohn Gottes, zutiefst erfahren, was Menschen einem antun können? Die eigene Verwandtschaft hat ihn verrückt erklärt. Auch Maria damals, als er öffentlich wirken wollte. Die Römer haben ihm zugesetzt. Die Pharisäer, die theologische Elite hat ihm zugesetzt. Die Jünger haben ihn verlassen. Waren unbeständig. Was Menschen einem Menschen antun können, hat Jesus hautnah am Leib erlebt. Noch gar nicht gesprochen von der Karwoche bis hin zum Kreuz und sein Tod. Am eigenen Leibe hat er das erlebt. Worunter du zu leiden hast, was Menschen dir zugefügt haben, Jesus Christus, der Sohn Gottes, darf ich dir das so sagen, der kennt das auch. Vielleicht nicht 100% kopiergleich, deckungsgleich, aber er kennt das auch und er ist ein emotionsgeladener Sohn Gottes nach wie vor, der Erbarmen zeigen will und Erbarmen hat über dich. Und Jesus selbst wusste um die Kraft und die Liebe und die Macht Gottes des Vaters. So vertraut er sich Gott dem Vater an im Kreuzungsgeschehen. Herr, in deine Hände lege ich meinen Geist. Es klingt wie das Gebet von David. Das hätte Jesus auch beten können. Auf Gott den Vater hoffe ich und fürchte mich nicht. Was können mir Menschen tun? Ich werde nicht zuschande gehen an dem, was Menschen an mir tun, bis hin zum Kreuzestod. Wer auf Gott hofft, ihr Lieben, wird nicht zu Schanden und er bleibt nicht in Schanden. Karfreitag und Ostern machen dies deutlich. Und ich wünsche jedem von uns, dass deine Karfreitagstränen, dass sie sich wandeln in Ostertränen, in Tränen der Freude. Und Gott sagt, dafür will ich auch sorgen. Wir wissen nicht wann, vielleicht ist es erst ganz am Ende der Zeit oder wenn wir in der Ewigkeit sind. Aber wir dürfen auch bitten, Herr, wandle meine Karfreitagstränen in Ostertränen jetzt schon auf dieser Erde. Du weißt, wie es um mich steht. Darf ich nochmal das erste Bild für uns haben? Auf Gott hoffe ich, damit möchte ich gerne schließen. Denn Gott sammelt meine Tränen in einem Krug ohne Zweifel, du zählst sie. Johannes Falk hat ein schönes Lied geschrieben, das heißt, Gott trocknet deine Tränen. Das wollen wir jetzt hören. Ich danke euch, dass ihr das einstudiert habt und dass ihr meinem Wunsch nachgekommen seid, das heute uns zu spielen und zu singen. Und ich möchte euch einladen, wenn wir dieses Lied hören, dass ihr einfach hier vorne, ihr seht hier das Bild für das Abendmahl mit dem Kelch und mit dem Brot, ihr seht hier den davidischen Krug, wo Gott deine Tränen sammelt. Nehmt euch doch einfach diese Zeit und seid mit Gott, dem Sohn Gottes, mit diesem Bild des Kruges, wo Gott deine Tränen sammelt, im Gespräch. Und legt gedanklich eure Tränen hier ab und freut euch auf das Abendmahl und dass Jesus Christus und Gott der Vater ein Gott ist, der Erbarmen mit uns hat. Ich möchte mit uns beten und dann hören wir dieses Lied. Herr, wir wollen neu wie David auf dich bauen, auf dich hoffen, denn du sammelst unsere Tränen wie in einem Krug. Ich danke dir, Gott, dass du ein Gott bist, dem unser Erleben zu Herzen geht. Auch wenn ich das manchmal nicht spüre oder meine, nicht zu erfahren. Aber dein Wort sagt es heute Morgen mir ganz neu zu. Dafür möchte ich dir danken. Danke, Jesus, dass dir unsere Tränen, meine Tränen nicht fremd sind. Gerade nicht die Tränen, die du jetzt im Krug sammeln willst. Herr, und ich bitte dich, verwandle meine Tränen in Freude, in Vorfreude auf das, was du aus der tränenreichen Zeit machen willst. In deinem Namen. Amen. Gott trocknet deine Tränen.